Und das ist ein Thema, das braucht Mut. Und wir haben das vorhin so schön gesungen, auch in dem Lied, da ja, Herr, neuen Mut. Genau, und wir sind jetzt alle ganz mutig miteinander und setzen uns mal mit so einem richtig schönen Thema auseinander. Und ich will euch sagen, gleich auch sagen, warum ich das Thema mit euch ansprechen will, bevor ich euch verrate, was das Thema ist. Ich möchte dieses Thema gleich anschneiden, weil ihr mir am Herzen liegt, weil mir diese Gemeinde am Herzen liegt. Wir kennen uns jetzt vielleicht, also Mitch und Sarah und die ersten Leute seit fast 10 Jahren oder ja, und ich bin immer wieder bei euch gewesen all die Jahre, habe hier gesprochen, gepredigt, mit euch Zeit verbracht und ich glaube an diese Gemeinde. Ich glaube, dass hier ein großes Potenzial ist und ihr merkt, die Dinge bewegen sich. Ihr seid hier hochgezogen, auch als Gemeinde in diese großen Räume jetzt hier. Und das ist fantastisch. Und ich freue mich immer, hier zu sein und das mitzuerleben, so ein kleines Stückchen zumindest. Und ich glaube, dass da Gott noch Großes vorhat einfach mit diesem Ort, mit euch, dass er mit unter euch unterwegs ist. Und darum spreche ich heute ein Thema an, das wichtig ist aus meiner Perspektive, damit das Tolle, was hier geschieht, dass es bewahrt ist und dass es bewahrt bleibt. Und ganz am Ende gleich meines Talks möchte ich auch noch so einen kleinen Ausblick geben, wo ich denke, dass Gott mir ein Wort gegeben hat für euch als Gruppe, als Gemeinde, einfach der Ermutigung wirklich, ja, was da noch auf euch wartet. Und hier los geht's. Also, ich habe hier oben die Überschrift, suche Frieden und jagt ihn nach. Wem kommt das bekannt vor? Aha, das ist die Jahreslosung von diesem Jahr. Der Vers, der so durch die Herrenhute über dieses Jahr geschrieben worden ist. Genau, und das kommt aus einem Psalm, im Psalm 34. Und dieser Psalm 34 ist geschrieben worden, oder hat David geschrieben, in der Zeit, in der er auf der Flucht war vor dem König Saul. Saul war König in Israel. David war von Samuel, dem Propheten, schon zu seinem Nachfolger, zum König quasi gesalbt worden. Aber das hat ja einige Zeit gedauert, bis David dann tatsächlich König geworden ist. Ja? Und was ist in der Zwischenzeit so passiert? Flucht. David war auf der Flucht. Ja? Vor wem war David auf der Flucht? Saul. Ja? Und warum war er auf der Flucht vor Saul? Ganz einfach eigentlich, weil Saul eifersüchtig war auf David. Und das ist mein Thema heute, Eifersucht und Neid. Damit habt ihr natürlich alle nichts am Hut, ich auch nicht. Ja, also es ist ein bisschen, ich denke, jeder kennt dieses Gefühl eigentlich. Ja, und wir wollen uns das ein bisschen angucken und ich möchte euch einfach zeigen, was die Konsequenzen sind von Eifersucht und Neid. Ja, und möchte euch einladen, dass ihr da mit mir ein bisschen durchgeht jetzt und mal in euch hineinhorcht, was das mit euch macht. Und dazu möchte ich jetzt kurz noch beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir jetzt diese Zeit zusammen haben hier heute. Und ich lade dich ein, Heiliger Geist, dass du mir hilfst jetzt, gut zu kommunizieren, das, was letztlich aus deinem Wort kommt, was von dir kommt. Ich weiß, dass ich unvollkommen bin. Herr, hilf mir bitte. Und ich bete, Heiliger Geist, und lade dich ein, dass du dich jetzt bewegst unter uns, in den Herzen derjenigen, die hier sind. Und dass du wirklich kommst und auch scheidest und zeigst, was gut ist, was rein ist, was wahr ist, was von Gott ist. Und das, was einfach noch unter das Wort muss, was einfach noch unter die Füße muss. Amen. Genau, dann darfst du mal die nächste Folie anschmeißen. Genau, und ich habe hier einen Vers rausgesucht aus dem Jakobusbrief, 3, Vers 16. Ja, das kann ich von hier gar nicht so gut vorlesen, da muss ich doch mal in meine Zettel reingucken. Aber seid ihr alle groß, ihr könnt ja auch selber lesen. Und ich möchte, dass euch bewusst ist, dass Neid und Eifersucht ein großes Einfallstor ist für Unfrieden. Und ihr werdet das gleich noch mit mir ein bisschen weiter erforschen und erkennen, denke ich. Hier hat Jakobus geschrieben, wo Eifersucht ist, da herrscht Unfrieden. In der Hoffnung für alle heißt es, wo Neid und Streitsucht herrschen, da wird jeder Gemeinheit Tür und Tor geöffnet. Und das ist genau das, was ich mir für euch und für diese Gemeinde nicht wünsche. Ich wünsche mir nicht, dass bei euch Gemeinheit und Bosheit die Türen offen steht für Gemeinheit und Bosheit in eurer Mitte. Nein, das will ich nicht. Ich wünsche mir, dass bei euch Frieden ist und nicht Unfrieden. Und ich wünsche mir für euch, dass dort Einheit ist und nicht Zerrüttung und Spaltung. Und darum gucken wir jetzt weiter dort rein. Kannst du mal die nächste Folie anschmeißen? Genau, Eifersucht ist nämlich in erster Linie ein Problem unter Brüdern, habe ich hier geschrieben. Gemeint ist damit, es ist ein Problem unter Gleichgesinnten. Es ist ein Problem unter Geschwistern im natürlichen Sinne. Also ich kenne das von meinen Kindern auch. Wenn bei uns irgendwie zu Hause Schokolade gibt und der eine kriegt nur ein Stück und der andere kriegt zwei Stücke Schokolade, geht er sofort los. Der hat aber zwei Stücke. Was ist das? Ich will auch zwei Stücke, heißt das, ne? Im Klartext. Das ist ungerecht. Ne? Papa hat ungerecht verteilt. Und schwierig wird es dann bei Chips, wenn man so die Chips abzählen muss. Dann irgendwie, das schüttet man so aus der Packung raus. Und der hat aber mehr Chips als ich. Und dann, für mich sieht das total gleich aus. Ne? Und dann die Pombeeren, dann kann man die Pombeeren zählen halt irgendwie dann. Ne? Ja. Kinder haben einen besonderen Sinn für Gerechtigkeit. Und das ist auch gut so. Sie entwickeln so ein Gespür dafür, was ist gerecht und was ist ungerecht. Und das ist auch völlig okay. Das ist auch ganz normal. Ja. Aber grundsätzlich ist Eifersucht ein Problem, das sich auf den Nächsten auswirkt, das sich unter Geschwistern zeigt, unter Gleichgesinnten zeigt. Das heißt eben nicht nur in der Familie, unter den Kindern, sondern auch zum Beispiel dann unter Schülern, in einer Klasse, bei den Teenies oder bei den Studenten, sei es Politikern, sei es Arbeitskollegen. Es ist ein Problem unter den Gleichgesinnten. Also Das ist so in einer Gruppe, ja. Bei den Arbeitskollegen heißt das dann vielleicht, ja, warum verdient der mehr als ich? Wir erfüllen die gleiche Position, die gleiche Stelle, ja. Man vergleicht sich, wenn man neidisch ist, selten mit jemandem, der eine ganz andere Position hat als man selbst. Also zum Beispiel, du arbeitest in einer Firma mit 1000 Mitarbeitern. Dann sagt man vielleicht mal, ja, der Chef fährt einen dicken Mercedes und ich hätte auch gerne mal 200.000 Euro im Jahr oder was. Aber das ist eigentlich mehr so, so nach dem Motto, passiert eh nicht. Oder irgendwie, das ist so, ja, ne, natürlich ist das irgendwie. Aber dann ist das irgendwie in seiner eigenen Abteilung. Wenn da einer mehr Geld kriegt als man selber, ist eine ganz andere Herausforderung. Weil wir empfinden das vielleicht als Konkurrenz. Das sind quasi die Brüdern und Schwestern, wo man auf einer Ebene ist. Dort passiert Neid und Eifersucht. Das ist wie in der Geschichte mit König David. Saul war eifersüchtig auf David, weil er wusste, dass David eines Tages König sein würde. Die haben um einen und denselben Job gebuhlt quasi. Und das hat Saul nicht gepasst. Und was hat Saul, ja, in der Geschichte ist das ja dann auch so eben so, David war dann beliebt, er war talentiert, er war begabt, er war berufen. Und dann haben die Leute angefangen, Lieder auf David zu dichten und haben gesungen, so nach dem Motto, ja, Saul, der hat 10.000 erschlagen, so Feinde damals im Kampf, aber David, der hat 10.000 erschlagen. Und Saul hat das gehört und hat gedacht, das ist ungerecht. Wieso singen die jetzt und schieben dem den ganzen Ruhm zu? Und Saul war eifersüchtig auf David, dass er nicht das gleiche Lob und die gleiche Anerkennung bekommen hat wie David. Eifersucht fängt beim Einzelnen an und ist ein Problem des Herzens. Die Bibel nennt das ein Werk des Fleisches. Es ist dieses Böse, das in unserem Herzen drinne ist, das einfach immer wieder aufpoppt, ja, und das die Bibel Sünde nennt. Das ist einfach, das steckt einfach in unserer menschlichen Natur drin. Das steckt auch in unserem ängstlichen Herzen drin. Diese Grundangst, zu kurz zu kommen, dass nicht genug da ist. Ja? Und jetzt will ich euch eine Definition zeigen, was ich mit Neid meine. Wenn du die nächste Folie zeigst, dann steht es da. Hä? Neid ist der Schmerz über den Erfolg oder die Gunst eines anderen aus der gleichen Sphäre quasi. Ne? Also eines Bruders, einer Schwester, eines Kollegen, eines Teammitglieds, ja. Es ist so, Sportler vergleichen sich mit anderen Sportlern irgendwie, ja. Und nicht mit Schachspielern. Schach ist kein Sport. Ja, also zum Beispiel. Ja, also immer, man vergleicht sich, es geht um diese Einflusssphäre. Auf jeden Fall, Neid ist der Schmerz über den Erfolg oder die Gunst eines anderen. Neid gönnt dem anderen nicht, was der andere hat. Ja, Neid gönnt dem anderen nicht die Gabe oder das Talent, was der andere hat. Oder die Berufung, wie bei Saul und David. Und Neid möchte quasi, dass der andere das wieder verliert. Ich sehne mich danach, ich denke darüber nach, ich sehne den Tag herbei, an dem dem anderen wieder das weggenommen wird, was er hat. Weil er aus meinen Augen nicht verdient. Eifersucht ist eigentlich was ganz Ähnliches. Das ist wie ja Neid und Eifersucht zwei Seiten einer Medaille, oder? Eifersucht möchte das genau das Gleiche, was ein anderer hat. Und tritt dann in diesen Wettbewerb ein, diesen inneren Wettbewerb. Mensch, wieso hat er das und ich nicht? Und ich will das auch und strebt auch danach. Also es gibt ja auch diese Form von Eifersucht in Beziehungen. Ja, Mann, Frau und dann, was weiß ich, taucht noch ein zweiter Mann auf und der buhlt jetzt um die Aufmerksamkeit der Frau irgendwie und der eine Mann wird vielleicht eifersüchtig oder eben umgekehrt. Letztlich ist es auch nichts anderes als, Mensch, ich wünsche mir diese Aufmerksamkeit meines Partners genauso, wie er sie von dem anderen bekommt oder ich wünsche sie mir nur für sich, für mich. Also du kannst jetzt rumdeklinieren, wie du willst oder sagen, ich gönne dem die Aufmerksamkeit nicht meiner Frau oder was auch immer. Ja, es gehört einfach zusammen und ich will das gar nicht jetzt weiter auseinanderklamüsern. Ich denke, ihr versteht, worum es geht. Und jetzt möchte ich mit euch kurz in die Geschichte von Kain und Abel reinschauen. Und ich gucke auch zwischendurch auf die Uhr, damit ich euch nicht totquatsche. Kain und Abel waren beides Söhne von Adam und Eva, in der Bibel ganz vorne in der Geschichte. Ja. Und ich denke, viele von euch wissen, wie die Geschichte gelaufen ist. Kain war Bauer und Abel wird in der Bibel als Hirte beschrieben. Und eines Tages haben die beiden Gott ein Opfer dargebracht. Das heißt für uns nichts anderes, als die haben Lobpreis gemacht. Sah da so ein bisschen blutiger aus an der einen oder anderen Stelle. In dem Fall hat quasi Abel tatsächlich, also ein Lamm quasi, ein Erstling seiner Herde geopfert, geschlachtet und Kain hat etwas, einen Teil seiner Feldfrüchte Gott dargebracht. Und in der Bibel heißt es dann eben, der Herr blickte freundlich auf Abel und nahm sein Opfer an, aber auf Kain und auf seine Opfergabe blickte der Herr nicht. Schwierig. Und für Kain war das auch schwierig. Und dann heißt es nämlich, da wurde Kain sehr zornig und sein Gesicht senkte sich. Also Kain ging das so. Ja. Und er wurde zornig. Er wurde zornig, das ist meine Auslegung, das steht da nicht, aber es ist meine Interpretation, weil er eifersüchtig war, weil er gesehen hat, was Abel bekommen hat und er nicht. In diesem einen Moment war die Aufmerksamkeit, das Angesicht Gottes auf Abel. Und das, damit konnte er nicht umgehen. Damit konnte Kain in seinem Herzen nicht umgehen. Und was in dem Moment passiert ist, ist diese Offenheit Gott gegenüber, dieses von Angesicht zu Angesicht begegnen, wurde unterbrochen. Das ist dieses, er senkte sein Haupt. Und er schaute Gott quasi nicht mehr in die Augen. Und in seinem Herzen war Zorn und Neid und Eifersucht. Und Gott spricht ihn darauf an, weil Gott kann natürlich in sein Herz reinschauen und er sieht es. Und er sagt zu ihm, ne, warum bist du zornig? Wenn du Recht tust, erhebt sich doch dein Gesicht. Also, Gott spricht ihn direkt drauf an. Und eigentlich hatte Kain ja noch gar nichts gemacht. Warum sagt Gott jetzt zu ihm, wenn du Recht tust, also wenn du Gutes tust, hast du doch gar keinen Grund, dich jetzt von mir abzuwenden. Schau mir doch in die Augen, Kleiner. Aber Gott hat schon in seinem Herzen gesehen, was da los war. Und er spricht ihn drauf an. Hey, ja? Wenn du aber nicht Recht tust, lagert die Sünde vor der Tür und nach dir wird ihr Verlangen sein. Du aber sollst über sie herrschen. Und vielleicht habt ihr schon mal gehört, wie die Geschichte weiterging. Kain hat sich bei Abel entschuldigt. Nein, hat er nicht. Er hat ihn umgebracht. Also, dann steht da nur als nächstes, Kain ging mit Abel aufs Feld und hat ihn erschlagen. Ja, da war es um Abel geschehen. Und Kain musste eine bittere Strafe dafür hinnehmen. Aber bevor ich darauf eingehe, möchte ich euch noch einen Vers vorlesen. Das ist dieses mit Sprüche 27,4. Genau. Da seht ihr, was Eifersucht bewirkt und was für eine krasse Kraft es ist. Ja? Das heißt hier eben, Zorn ist grausam und Wut ist wie eine Flut. Aber wer kann sich vor der vernichtenden Gewalt der Eifersucht retten? Das ist jemand, wenn jemand ärgerlich ist und jemand wütend auf sich ist, das kann schlimm sein. Wenn man sich das alles anhören muss, dann wird man angebrüllt. Und das kann auch mal richtig zur Sache gehen, wenn man sich streitet. Aber man weiß, woran man ist. Der andere ist wütend auf einen. Aber Eifersucht und Neid sind meistens erstmal im Verborgenen. Also Gott hat es natürlich gesehen und ihn darauf angesprochen. Aber wenn ihr mal so in euch reinhorcht, Neid und Eifersucht, so diese Gedanken von, oh, was der alles kann und was die alles hat, da rennt man jetzt nicht so rum und sagt, guck mal, was der alles so hat, ey, voll ungerecht. Das machen die Kinder, aber wir nicht. Aber da drin, aber letztlich sagt die Bibel an der Stelle, Eifersucht und Neid sind schlimmer als Zorn. Schlimmer als die Wut. Und das ist der Punkt. Die Wut ist offensichtlich. Damit, der können wir begegnen. Da können wir uns verteidigen. Da können wir drauf reagieren. Können wir zurückschreien. Aber Eifersucht ist schwierig. Und Abel hat das zu spüren gekriegt. Tod, aus, Game over. Kein zweites Leben. Spiel ging nicht von vorne los. Was war die Konsequenz für Kain? Gott hat dann zu Kain gesagt, Kain, was hast du getan? Abel ist tot, sein Blut schreit von der Erde zu mir herauf. Und Gott verflucht ihn dafür und er sagt, du musst von diesem fruchtbaren Land fortgehen. Du musst weg von hier, du kannst hier nicht bleiben, bei mir in meiner Gegenwart, das geht nicht. Du hast Schuld auf dich geladen, du musst gehen. Und der Herr sagt, ruhelos musst du von einem Ort zum anderen ziehen. Das ist so ein Zitat aus dem 1. Mose. Und dann antwortet kein Gott und sagt, ach Gott, du verstößt mich von dem Land, das ich zum Leben brauche, ja. Und ich muss vor dir fliehen. Heimatlos bin ich jetzt. Ihm ist das sehr, sehr bewusst, was jetzt auf ihn zukommt. Und dann heißt es dann weiter, der letzte Vers in dem Absatz, dann verließ Kain die Nähe des Herrn und wohnte im Land Not. Kain muss gehen und er muss im Land Not leben. Ist im Deutschen natürlich jetzt total witziges Wortspiel. Ne? Wir schreiben Not mit T und dieses Land heißt Not mit D. Das ist jetzt Zufall in unserer Sprache. Aber witziger, also interessanterweise, die Übersetzung dieses Namens Not bedeutet Land des ruhelosen Lebens. Das ist die Konsequenz von Neid und Eifersucht. Ein ruheloses Leben. Es ist ein rastloses Herz, ein ruheloses Herz. Weil du bist in diesem inneren Wettkampf drin. Du willst das Gleiche, was der andere hat. Du bist ärgerlich auf den anderen, weil er mehr hat als du, weil er mehr begabt ist als du. Du bist wütend auf dich selber, weil du es nicht so gut kannst wie der andere. Du bist immer Gott, du bist in diesem Gott, das ist ungerecht drin. Du bist in diesem inneren Hamsterrad drin, ne? Warum das ungerecht ist und was du alles nicht hast und was der andere alles besser kann. Das ist das Land des ruhelosen Lebens. Gott sei Dank müssen wir so nicht leben. Gott sei Dank gibt es Jesus und es gibt das Kreuz. Und die Bibel sagt uns ganz klar, wir müssen in diesem inneren Kampf und diesem Hamsterrad und auch in diesem Druck und auch in diesem ewigen Unzufriedensein im Land des ruhelosen Lebens müssen wir nicht leben. Wir dürfen das bekennen, wir dürfen das ans Kreuz geben und wir dürfen die Gnade empfangen und sagen, Jesus, ich möchte innerlich in Frieden und Ruhe leben. Und du wirkst das in mir und du schenkst mir dieses Leben in Ruhe und Frieden. Ich brauche es nur bei dir abholen. Ich muss nur meine Neid und meine Eifersucht loslassen und sagen, das will ich nicht, so will ich nicht leben. Und ich empfange Frieden von dir, Jesus, für mein Herz. Und du betest und sagst, Heiliger Geist, hilf mir, die Liebe und die Versorgung, die bei meinem himmlischen Vater ist, zu erkennen und jeden Tag abzuholen, jeden Tag zu empfangen. Und dann kommst du aus dem Land des ruhelosen Lebens hinaus. Ich möchte noch einen Schritt weiter gehen. Was ist der Trigger, also der Auslöser für Neid und Eifersucht? Im Grunde habe ich es schon gesagt. Es ist das, was der andere bekommt oder hat, was ich nicht habe. Ja? Es ist die Gunst des anderen, triggert die Eifersucht in meinem eigenen Herzen. Das Ding ist nur, eigentlich ist es ein Grundproblem in meinem Herzen. Das ist sowieso schon da. Wie Gott das zu Kain gesagt hat. Gott hat Kain direkt darauf angesprochen, obwohl er noch gar nichts gemacht hatte, bevor er Abel umgebracht hat. Es ist ein Problem meines Herzens. Wir denken aber eher, ja, Neid und Eifersucht, das fängt ja bei dem anderen an. Der Blödmann ist ja nun mal so begabt. Das ist ja nicht mein Problem. Und Gott hat es falsch verteilt. Wo war ich denn, als die Gaben fürs Lobpreisteam ausgeteilt wurden? Wo war ich denn? In welcher Schlange habe ich denn rumgelungert, als irgendwie Gott die tollen Stimmen verteilt hat? Ist Jesus an mir vorbeigegangen, als er irgendwie die Begabung verteilt hat? Hat er mich übersehen oder was? Das hat doch Gott falsch gemacht. Dazu möchte ich dir folgendes Bild mitgeben und folgendes sagen. Mit dieser Art von Ungerechtigkeit musst du in diesem Leben leben. Punkt. In gewisser Weise macht an diesem Punkt Gott nur mal leider, was er will. Und da steht auch drin, erinnert euch an die Geschichte von den Talenten. Da gibt es so eine Story, die Jesus erzählt hat, so ein Gleichnis, wo er sagt, es war einmal ein Mann, der ging an den, und bevor er wegging, vertraute er seinen Knechten Talente an. Dem einen hat er 5 gegeben, dem einen hat er, 10 gegeben, 5 gegeben, dem einen Knecht hat er 1 Talent gegeben. Sag mal, Herr, Jesus, ist das nicht total ungerecht? Können wir die Schokolade nicht gleich aufteilen? In der Bibel steht an der Stelle, dass der Herr in dieser Geschichte jedem nach seinem Vermögen gegeben hat. So wie erst der Herr das für richtig empfunden hat, so wie er sagt, ja, der kann mehr vertragen, der hat irgendwie diese Fähigkeit und diese Talente und dem vertraue ich 10 an, dem einen 5, dem einen 1. Und der Herr gibt so, wie er es sich denkt, dass es gut ist. Und in der Geschichte ist es ja dann so nach dem Motto, solange jeder von denen mit diesem Geld, mit diesen Talenten etwas gemacht hat, sie investiert hat, eingesetzt hat, hat der Herr zu den ersten beiden gesagt, egal ob es 10 oder 5 waren, gut gemacht, treuer Knecht. Die haben beide genau das gleiche Lob gekriegt. Der Herr tadelt nur denjenigen, der mit seinem einen Talent nichts gemacht hat. Und mit dieser Form von Ungerechtigkeit müssen wir umgehen. Und jetzt möchte ich mal, dass ihr mal kurz an Jakobus denkt. Jakobus, das ist der Typ, der den Jakobusbrief geschrieben hat und der hat diesen Bibelvers ganz vom Anfang geschrieben. Jakobus hatte diesen Vers geschrieben mit, da wo Eifersucht ist, da ist Unfrieden. Und jede böse Tat. Und dort steht das Tor offen für jede Gemeinheit. Das ist dieser Jakobus. Und wer war dieser Jakobus? Das war der Bruder von Jesus. Der Typ, der das geschrieben hat, war Jesu Bruder. Jetzt stell dir mal vor, du wärst Jesu Bruder oder Jesu Schwester gewesen. Scheiße. Möchte ich aber nicht sein unbedingt. Der Typ, der nie was falsch macht, der ohne Sünde war, der die Toten aufgeweckt hat, gepredigt hat, die Maschen haben sich bekehrt, so ungefähr, der übers Wasser gegangen ist. Und dann sagt er, Herr, was ist mit mir? Ich heiße Jakobus, ich kann nicht übers Wasser gehen, oder was? Und so, ey, scheiße. Das war doch ein hartes Brot, oder? Der hatte doch wohl allen Grund, neidisch zu sein, eifersüchtig zu sein, zu seiner Mutter zu gehen, sagt, Maria, Mama, der kann alles, der macht nie was verkehrt. Das ist so wie bei Josef und seinen Brüdern. Da steht es auch explizit drin. Josef Brüder, seine 11 Brüder, die waren alle eifersüchtig auf Josef. Josef war der diese Träume hatte, prophetische Träume von Gott und er hat sie seinen Brüdern dann erzählt und er hat quasi, heute würde man sagen, ja, der hat so gut Gottes Stimme gehört, da sind übernatürliche Sachen passiert, Zeichen und Wunder bei Josef und der Vater hat ihm auch noch einen geilen Mantel gegeben, heute würde man sagen, er hat das Auto geschenkt gekriegt vom Papa und die waren alle eifersüchtig bis zum Abwinken auf Josef und was haben wir mit dem gemacht? Haben ihn in den Brunnen geschmissen. Wir haben ein dickes Bein gestellt. Anyway, wir spulen mal wieder zurück. Jakobus, der Bruder von Jesus. Das ist der Typ, der sagt, denn wo Eifersucht und Selbstsucht herrschen, da herrscht Unfrieden. Und das Böse kann sich ungehindert ausbreiten. Und wenn der das schon sagt und schreibt, dann hast du keine Ausrede mehr. Sei froh, dass Jesus nicht dein Bruder ist. Also dein Leiblicher. Und denkt nochmal einen Moment darüber nach. Und das ist so mein Herz jetzt auch wirklich für euch, für den Einzelnen, aber eben auch für die Gemeinde. Ich bitte euch, guck diese Wurzel von Neid und Eifersucht in deinem Herzen an. Denn zum einen ist es dein eigenes Hamsterrad, das ich dir nicht wünsche. Sondern ich möchte nicht, dass du im Land des ruhelosen Lebens lebst, sondern dass du in Frieden leben kannst, in Freiheit, in Gelassenheit. Dass du sagen kannst, ich habe einen Gott im Himmel, ich habe einen Vater im Himmel, der liebt mich, der vergibt mir jeden Scheiß. Wenn ich ehrlich vor ihm bin, ist alles wunderbar. Ich bin angenommen, ich bin sein geliebtes Kind, sein Auge ist auf mir. Dafür hat Jesus bezahlt am Kreuz. Und lass dich von dieser Liebe des Vaters füllen durch den Heiligen Geist, durch diese Kraft, die vom Himmel kam, ja, und leb in Frieden, ohne dich zu vergleichen mit jemandem anders. Und der zweite Punkt ist eben, sei dir bewusst, Neid und Eifersucht in der Gemeinde, in der Gemeinschaft, in jeder Gemeinschaft, egal ob es in der Gemeinde ist oder am Arbeitsplatz, Neid und Eifersucht zerstört Gemeinschaft. Die Eifersucht stellt sich, drängt sich zwischen dich und deinem Bruder und deiner Schwester, deinem Kollegen, deinem Teammitglied. Es trennt dich von euch voneinander. Und indem es diese Trennung kommt, schreibt Jakobus, öffnet sich eine Tür, nicht nur in deinem Herzen, öffnet sich eine Tür in der Gemeinschaft und das Böse kann rein. Dort, wo Eifersucht ist, kann sich das Böse ungehindert ausbreiten. Und ich lade euch heute explizit ein, das nicht zuzulassen. Diese Tür zu schließen und zu sagen, nein, ich schaue nicht auf meinen Nachbarn, der links von mir sitzt und nicht auf den, der rechts von mir sitzt. Ich schaue auf Jesus. Ich habe einen starken Retter, einen starken Helfer. Ich habe einen liebenden Vater im Himmel. Das zählt. Und ich entscheide mich heute, dass diese Tür in unserer Gemeinde geschlossen ist. Dass wir zusammenstehen können, dass sich das Böse in unserer Mitte, böse Gedanken, Neid und Eifersucht nicht ausbreiten können. Und ich möchte euch diese zwei Fragen jetzt vorlegen. Das ist hier... Genau, die stehen schon dort, ihr seht das. Kannst du dich mit deinen Kollegen, deinen Freunden, deinen quasi Glaubensgeschwistern hier in der Gemeinde freuen? Gönnst du ihnen den Erfolg, den sie haben? Gönnst du deinem Nachbarn die Talente und Gaben, die er hat? Kannst du dich mit denen freuen, die begabt sind? Die vielleicht die gleiche Gabe haben wie du, nur noch viel begabter sind als du selber. Gott hat diese Gaben gegeben. Gott hat dieses Talent gegeben, diese Fähigkeit. Gott hat diesen finanziellen Segen einer anderen Person geschenkt. Und wenn du neidisch bist, dann möchtest du etwas haben, was Gott nicht dir gegeben hat, sondern was Gott selber jemand anders gegeben hat. Und ich möchte, dass du daran denkst, wem viel gegeben wurde, von dem wird auch viel gefordert, sagt das Wort. Ich möchte, dass du daran denkst, wenn du neidisch bist auf eine Begabung, die ein anderer hat, oder auf Geld, das jemand anders hat, denke immer daran, dass Gott von denen, die viel haben, viel fordert. Gott ist ein gerechter Gott. Es ist nicht so, dass wir sagen, ja, die Gaben und Talente sind manchmal ein bisschen ungerecht verteilt. Gott ist nicht so blöde, der weiß das. Und er ist ein König, der gerecht ist. Und Gerechtigkeit wird sein, in Ewigkeit sowieso. Aber Gott, wenn du begabt bist, wenn du Geld hast, egal was es ist, Fähigkeiten, Talente. Bitte sei vorsichtig und reize niemandem zum Neid. Tu das nicht. Prahl nicht mit dem, was du hast. Sei nicht stolz darauf, dass du auf der Bühne stehst, predigst, Lobpreis machst, was auch immer. Ja? Das steht auch im Wort. Was bringt dich überhaupt dazu, so überheblich zu sein? Ist nicht alles, was du hast, ein Geschenk Gottes? Alles, was du hast, ist ein Geschenk von Gott. Deine Gesundheit ist ein Geschenk von Gott. Er hat dir das Leben gegeben. Alles kommt von ihm. Gib nicht damit an. Und du möchtest manchmal gar nicht drinstecken in einem Leben, wo du denkst, ja, der ist doch so begabt und so talentiert. Du kannst nur bis vor die Stirn schauen. Die Probleme, die der andere hat und auch die Anforderungen, die Gott hat an jemanden, ja, könnten dich vielleicht überfordern. Und da komme ich jetzt schon an den Punkt. Und ich möchte, dass wir jetzt noch mal eine Minute still sind und du schaust dir diese Fragen an. Und schau mal, hör mal hier rein in dein Herz. Ob der Heilige Geist dich gerade anpiekst und sagt, ist das nicht vielleicht auch dein Thema? Vielleicht auch nicht heute. Vielleicht ist es für dich heute nicht dran. Muss nicht für jeden sein hier. Und ich möchte euch einladen jetzt. Ich möchte dich einladen. Ich möchte dich einladen, ein Zeichen zu setzen. Wenn du in deinem Herzen gemerkt hast, einfach wegen der Predigt oder jetzt gerade, ja, der Herr stupst mich da auf was an in Bezug auf dieses Thema, dann lade ich dich ein, setz jetzt ein Zeichen. Reagier da drauf. Und ich möchte gerne für dich beten, mit uns allen zusammen beten. Und ich lade dich ein, aufzustehen. Ich weiß, jetzt gucken die anderen. Aber es geht nicht darum, was die anderen denken. Es geht darum, was dein himmlischer Vater von dir denkt in dem Moment. Und er freut sich, weil er dich beschenken will. Weil er dich in Freiheit sehen will. Und weil er mit dir vorwärts gehen will. Weil er dir helfen will. Und er sagt dir jetzt schon sowieso, hey, ich liebe dich so, wie du bist. Aber schau mir in die Augen und empfange von mir Gnade um Gnade um Gnade. Okay, ich sage es noch einmal, ich pushe das nicht weiter. Wenn es gut ist, ist es gut. Ich sage, hey, möchte jemand ein Zeichen setzen und aufstehen und sagen, Herr, ich möchte in diesem Rat nicht sein und ich möchte auch für meine Gemeinde diese Tür nicht öffnen zu Unfrieden, ja, und irgendwie allen möglichen Bösen, diesen Türöffner, da will ich mit Anteil haben, dass diese Tür zu ist. Fantastisch. Und ich spreche euch jetzt einfach ein Gebet vor, ihr dürft es nachsprechen oder in euren eigenen Worten im Herzen sagen, ja. Sagt ihr einfach, Herr Jesus, vergib mir da, wo ich auf das geschaut habe, was auf ein anderer hat. Und sagst, Heiliger Geist, ich empfange jetzt Gnade vom Himmel. Sag, Heiliger Geist, gieß ganz neu die Liebe des Vaters aus in mein Herz. Ich möchte nicht, ja, diese Motivation von Neid und Eifersucht leben. Sondern ich möchte von der Liebe Gottes her leben. Sagst du, Heiliger Geist, hilf mir zu glauben und zu vertrauen, dass Gott mehr als genug hat für mich. Danke, himmlischer Vater, dass du mich liebst. Danke, dass du für mich bist. Und das ist mein Gebet auch jetzt für euch. Ich segne euch mit dieser Gewissheit vom Himmel her, dass dein Herz erfassen kann, dass es spüren kann, dass es irgendwie merken kann, dass Gott dich liebt. dass er super happy mit dir ist und dass er genau das rechte Maß für dich und dein Leben hat. Mit dieser Erkenntnis segne ich dich. Und ich darf dir sagen, das, was du bekannt hast heute, das hat der Himmel gesehen. Das ist ans Kreuz gegangen und dir ist es vergeben. Und es ist eine neue Chance da wirklich, aus dem Land dieser Unruhe herauszukommen. Und das ist fantastisch. Und ich darf dir auch Danke sagen im Namen des Vaters. Ich darf dir Danke sagen im Namen Jesu Christi. Ich sage dir Danke im Namen des Heiligen Geistes, dass du so mutig warst heute hier und aufgestanden bist. So wie wir das in dem Lied vorher gesungen haben. Du bist mutig heute. Und ich danke dir dafür, denn dadurch habt ihr dazu beigetragen und tragt ihr dazu bei, dass dem Bösen in der Mitte dieser Gemeinde kein Raum gegeben wird. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du weiter an diesem Thema wirkst, dass es keinen Platz hat in dieser Gemeinde. Wir sagen Nein dazu. Ich sage Nein dazu. Das ist nicht das Anteil dieser Gemeinde, sondern diese Gemeinde ist gesetzt, um in Einheit vorwärts zu gehen, um zu bestehen und um Frucht zu bringen. Und dem Bösen in eurer Mitte soll kein Raum gewährt werden. Fantastisch. Ihr dürft euch hinsetzen nochmal, ganz kurz. Vielen Dank. Hey, sehr, sehr gut. Und jetzt möchte ich euch nämlich noch zum Abschluss ein Wort sagen. Und das erklärt auch ein bisschen, warum ich die Geschichte von Kain und Abel genommen habe. Dieses Thema mit der Eifersucht und der Neid, das beschäftigt mich jetzt eine Weile. Hat mich auch persönlich, auch in unserer Familie beschäftigt, weil Neid und Eifersucht haben einfach eben auch negative Konsequenzen. Nicht nur für dich, sondern eben auch für die anderen. Ne? So wie bei Abel. Okay, sorry. Aber ja, wir bringen jetzt nicht so schnell jemanden um, Gott sei Dank. Aber es hat mich sehr beschäftigt. Und dieses Wort von Jakobus eben, diese Tür zu schließen in der Gemeinschaft. Aber ich möchte euch auch echt ermutigen und sagen, die Geschichte von Kain und Abel findet im Kontext von Lobpreis statt, richtig? Ich habe gesagt, die haben den Gott ein Opfer dargebracht und das war quasi die altmodische Form von Lobpreis. Lobpreis ist ein zentraler Bestandteil dieser Gemeinde. Wer stimmt damit überein? Yeah. Ja, ein Großteil eures Gottesdienstes ist Lobpreis, Anbetung, das ist total wichtig für euch. Das ist eine absolute Stärke einfach in der Gemeinde, ja, und das ist fantastisch. Und ich glaube, da wo ihr euch diesem Thema stellt, Neid und Eifersucht, und wo ihr diesem Thema keinen Raum gebt in eurer Mitte, wird es eine neue Dimension von Gottes Herrlichkeit in eurer Anbetung freisetzen. Kurz mitgedacht? Ja? Lobpreis und Anbetung ist eine Stärke und ist etwas Kraftvolles in dieser Gemeinde. Wenn ihr die Tür zumacht von Neid und Eifersucht in eurer Mitte, das ist mein Wort an euch, ja, werdet ihr eine neue Dimension von Gottes Herrlichkeit und Gegenwart in der Anbetung erleben, in eurer Gemeinschaft. Weil das ist auch der Kontext in der Geschichte. Was hat Gott zu Kain gesagt? Kain, was schaust du auf den Boden? Warum schaust du nicht mehr zum Himmel, zu mir? Die Begegnung von Angesicht zu Angesicht. Was machen wir im Lobpreis? Wir suchen Gottes Angesicht. Wir kommen vor seinen Thron. Wir geben ihm die Ehre. Wir begegnen ihm. Das ist Anbetung. Begegnung mit Gott und dieses Erheben und ihn loben und preisen. Da, wo ihr die Tür denn von Neid und Eifersucht zuhaltet, passiert Begegnung. Und das ist mein Wort an euch, ja, dass ein neues Level von Begegnung möglich ist mit Gott im Lobpreis und in der Anbetung. Und es ist ganz wichtig zu verstehen, dass ich jetzt auch nicht damit meine, ja, die vom Lobpreisteam, sie sollen mal schön gucken, dass sie nicht neidisch aufeinander sind, ne? Es hat damit überhaupt nichts zu tun. Es betrifft sie auch, genauso wie dich, wenn du da sitzt und nicht singen kannst. Aber es betrifft euch alles als Gemeinschaft. Es ist ein Gemeinschaftsthema. Okay? Und ich sage euch noch was ich glaube. Ich glaube, jetzt lehne ich mich mal weit auf dem Fenster, in 2 Jahren sitzen hier 200 Leute. Das ist das, was ich glaube. Hey, und wenn es am Ende 190 sind, bin ich auch nicht traurig. Also, versteht ihr, was ich meine? Ich glaube, Gott hat euch aufgestellt hier für Wachstum. Warum? Weil er euch segnen möchte, weil er euch liebt, weil er euch gebrauchen will, weil er viele Menschen berühren will, weil er Segengeschenk freisetzen will. Und deswegen war mir auch das Thema so wichtig. Es geht um Lobpreis, um Anbetung, um die Begegnung mit dem lebendigen Gott, ja. Und lasst uns Raum dafür machen. Und alles andere soll draußen bleiben, ja. Und ich freue mich, wenn ich in 2 Jahren wieder hier bin und bin gespannt, wie es aussieht bei euch dann. Hey, sieht ein bisschen still aus. Aber jetzt bin ich durch, habt ihr geschafft mit mir. Ja? Und danke, dass ihr so mitgegangen seid, dass ihr mutig wart, dass ihr durchgehalten habt. Vielen Dank.